Willkommen zurück bei Exit und Einstieg, Folge 3. Das ist der Business-Podcast zwischen Vater und Tochter. Mein Name ist Anna, ich bin 35 Jahre alt, bin Unternehmerin, lebe auf Zypern und das ist mein Papa.
Ich bin Klaus Schmidt, ich bin 75 Jahre alt, habe ebenfalls ein Unternehmen und lebe in der Nähe von Mainz.
Genau, sehr gut. Und in der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen angeschnitten, das ganze Vertriebsthema.
Ja.
Mich würde jetzt total interessieren, bist ja schon ein paar Jahre im Business.
Ja.
Du hast ja sowohl wirklich bei Kettenbach Dental als Geschäftsführer damals einen internationalen Vertrieb aufgebaut, richtig, als auch danach in deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich ganz verschiedene Wege gefunden, wie du das Ganze vertrieben hast. Was sind so deine ja, Entwicklungen, Erfahrungen aus den letzten Jahren, was im Vertrieb gut funktioniert und wie hat sich auch verändert?
Ja, vielleicht ganz kurz, das ist natürlich schon eine Zeit her bei mir, als ich also bei Kettenbach war. Und dennoch ist es ein sehr schönes Beispiel, wie Dinge funktionieren können. Also dort wurden Strukturen aufgebaut für bestimmte Märkte. Also der deutsche Markt ist über einen eigenen Vertrieb also entwickelt worden und die Distribution der Produkte über den Dentalhandel im Prinzip realisiert worden. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vertriebes haben Vertrauen bei den Zahnärzten aufgebaut, zum Unternehmen, zu den Produkten und haben in Form von Aktionen also dann die Produkte vermarktet und die Distribution ist über den Handel abgelaufen. Und die Folgegeschäfte sind ganz stark über den Handel gelaufen. Das war der deutsche Betrieb. Im internationalen Betrieb war es fast ein ausschließliches Geschäft, das über Empfehlungen von Partnern, also von der anderen Dentalunternehmen, realisiert worden. Da wurde beispielsweise dann in Thailand eine Messe veranstaltet und da hat man vorher also mit den teilnehmenden Unternehmen der Dentalindustrie, das waren dann immer eine ganze Menge, sich vorher ausgetauscht, wer könnte Distributionspartner für unsere Produkte im Ausland werden. Das heißt also, die Empfehlungen, die ausgesprochen worden sind von anderen, sind in den Messezeiten dann realisiert worden, man hat sich ausgetauscht und hat auf die Art und Weise den internationalen Vertrieb aufgebaut. War ein ganz starkes Empfehlungsgeschäft. Das heißt, wenn eine Empfehlung weiterging an einen Distributeur, war das Vertrauen des Kontaktes, der Empfehler war, bereits da.
Ich
Es
verstehe.
war relativ leicht, dann also die Weiterentwicklung zu
Das heißt, ihr habt
betreiben.
echt den Vertrieb von einem gesamten Unternehmen auf Empfehlung wirklich aufgebaut.
Im ganz großen Teil und lediglich in Kernmärkten haben wir einen eigenen Vertrieb etabliert. Wir haben in Frankreich eigene Mitarbeiter dann rekrutiert. Wir haben in Italien eigene Mitarbeiter rekrutiert. Die restlichen internationalen Märkte um den Globus herum waren immer Empfehlungen an andere Distributionspartner. Und dann wurden natürlich also die Mitarbeiter der Distributionspartner in Schweden, in Norwegen, in England geschult und die sind dann losgegangen und haben die Produkte vermarktet.
Interessant. Und würdest du sagen, so Empfehlungs, weil es ja eigentlich ist ja über Empfehlung verkaufen immer so der Traum. Also
Stimmt.
ich, ne, ich habe auch, als ich quasi als Freelancerin, Werbetexterin war, eigentlich fast mein gesamtes Business über Empfehlung erhalten und deswegen habe ich auch zu dem Zeitpunkt kein Sales gelernt, weil die haben mich angerufen, haben gesagt, hast du Zeit? Ich habe gesagt, ja, und dann war das, der Deal war damit im Prinzip erledigt. Ja, also es war halt dadurch, dass die schon so ein Vertrauen hatten, weil ich halt von irgendeinem anderen Creative Director empfohlen wurde, war es halt sehr, sehr leichter Close immer zu machen. Würdest du sagen, es ist ein tragfähiges Modell, was man aufbauen kann, so wirklich so, also was man auch heute aufbauen könnte, rein über, also wie habt ihr das incentiviert, dass das quasi wirklich so planbarer Vertrieb war.
Also sagen wir, die größte Investition war immer die Bereitschaft, einen Messestand im Ausland, also zu pflegen, ohne zu wissen, dass ich einen Distributionspartner habe. Dann konnte ich diese Initiative aufgreifen, um dann einen Distributionspartner zu finden.
Okay,
Und
verstehe.
dann ist das also weitergegangen. Dann musste man in den Folgejahren noch nicht einmal mehr den Messestand also selbst finanzieren. Dann ist man mit den also die internationalen Verkaufsmitarbeiter sind dann dort zu diesen Messeständen hin, die neuen Produkte vorgestellt, haben eine Woche dort mit denen verbracht und
Das heißt,
dann
Messe war trotzdem, sage ich mal, so auf einer
ganz
Messe war der
großer Verteiler im Prinzip auch, ein ganz großer Multiplikator, um möglichst viele Leute zu erreichen.
Glaubst du, Kettenbach, also du hast ja letztens einige von, haben davon, du hast letztens einige Ex-Mitarbeiter oder
Ja.
Ex-Team-Mitarbeiter von dir von Kettenbach getroffen.
Ja.
Arbeiten davon manche noch in der Firma?
Ganz viele.
Ah ja, wirklich, ja.
Also ich bin dort empfangen worden von über 20 Mitarbeitern, die mit mir vor 26 Jahren dort gearbeitet haben.
Ah, wow.
Die sich riesig gefreut haben, ich auch. Die haben mir
Ja.
ja das als Überraschung organisiert, dass da
Ja.
also alle möglichen Leute von Hamburg, von Basel, von den neuen Bundesländern, die kamen da alle angereist, haben einen Tag übernachtet, um ein gemeinsames Treffen zu organisieren. Ja, sind
Die arbeiten noch
ganz
dort.
viele noch
Und
da.
weißt du, ob der Vertrieb immer noch bei denen so stark auf Messe und Empfehlungsgeschäft
Ja,
aus?
ich habe einen der internationalen Vertriebsmitarbeiter dort treffen können und das ist heute noch so organisiert. Das ist ein Spezifikum des Dentalmarktes.
Ah ja, verstehe, okay.
Der deutsche Dentalmarkt ist international enorm vertreten und auf allen großen internationalen Messen vertreten. Und die größte Dentalmesse gibt es ja in Deutschland, das ist die IDS, die internationale Dentalmesse, die alle 2 Jahre in Köln stattfindet. Dort kommt die ganze Welt her. Und ich kann dort auch Distributeure kennenlernen, die dann in ihre Märkte zurückkehren.
Ich
Also
verstehe.
das ist ein spezifisches
Okay.
Vermarktungskonzept
Und
der
heute
Dentalwelt.
für deinen, jetzt sage ich mal, machst du seit vielen Jahren deine Zahnarztunternehmer-Workshops,
Ja.
berätst und betreust Zahnärzte darin, erfolgreiche Unternehmer als
Ja.
Praxisinhaber zu werden. Wie kommst du da an deine Kunden?
Ich hatte ja in einer anderen Folge schon mal ganz kurz erzählt. Früher habe ich also ganz einfach Vorträge gehalten. Wie mache ich das, dass ich ein Zahnarztunternehmen erfolgreich weiterentwickle? Das hat mir immer Vertrauen gebracht und neue Kunden. Dann hatte ich einen ziemlichen Satz, den ich bearbeiten konnte. Ich wollte mein Business nicht skalieren, indem ich andere hätte integrieren wollen, sondern das hat mich also sehr zufrieden gemacht, so wie ich das entwickelt hatte. Und jetzt würde ich gerne ein neues Dienstleistungsprojekt entwickeln. Da haben wir ja gestern einen Erklärfilm gemacht. Da wird es eine Anzeigenserie geben. Da vertraue ich sehr auf deine Expertise
No
zum
pressure.
Thema, Aktivitäten in Social Media Kanälen, damit vertraut gemacht wird und dann Kontakte stattfinden. Und ich denke, in Telefonaten kann ich jedem Zahnarzt erzählen, was er davon hat, wenn er in eine solche Gruppe kommt, die dann auch unter einem speziellen Namen vermarktet wird.
Okay, und in den letzten 10 Jahren, wo du quasi nicht mehr so Vorträge gehalten hast, wo hast du da auch Empfehlungen?
Empfehlungen, im Wesentlichen kamen Empfehlungen dann dazu und ich habe die Gruppen ja auch konstant gehalten. Also da konnte bestenfalls jemand dazukommen, wenn jemand ausgeschieden ist. Das war ganz selten der Fall. Die waren sehr stabil. Und ich habe meine Aktivitäten, die direkt in den Praxen stattgefunden haben, wirklich begrenzt. Weil ich war vor 10 Jahren schon 65. Das heißt, also ich wollte meine Lebenszeit in einem Teil gerne in Arbeit stecken, aber auch in einem Teil in Form von Reisen, mich mit meiner Frau lange in Frankreich aufhalten. Also ich habe eine Balance zwischen Einkommen und Lebensqualität herbeiführen müssen. Ist anders als bei dir. Wie ist es bei dir jetzt, wenn du so jetzt hinschaust und nach vorne guckst? Was wären so die wichtigsten Dinge? Könntest du ebenfalls Empfehlungsmöglichkeiten wahrnehmen oder ist es bei dir überwiegend so, wird es so weitergehen, wie du es
Wie
jetzt
bisher.
angelegt hast? Cold Calls.
Genau, also wir haben ja quasi wirklich den Outbound-Channel, also den Vertriebskanal über Kaltakquise als allererstes aufgebaut. Warum eigentlich? Also ich meine, hätte ja auch theoretisch sagen können, ich fange jetzt an mit Marketingtätigkeiten, ich komme aus dem Marketing. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dieser direkte Zugang zum Markt wird uns ungemein helfen und so war es auch. Also wir haben unser Produkt extrem stark weiterentwickelt oder unsere Dienstleistung anhand der Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Deswegen glaube ich, dass Cold Calls für uns auf jeden Fall ein super starker Kanal bleiben wird. Und jetzt wäre für mich quasi so, denen einfach gut zu stabilisieren. Und mit stabilisieren meine ich nicht nur, ne, dass es so bleibt, wie es ist, sondern dass ich auch ein gutes Schulungssystem habe, gute Prozesse habe, um auch immer wieder neue Mitarbeiter reinzuholen, um einfach so langfristig wirklich eine solide, gute Vertriebsabteilung bei mir im Team zu haben. Das ist jetzt aktuell mein Fokus. Der zweite, den wir auf jeden Fall aufbauen werden, also ich meine, ich komme aus dem Marketing, ich mache das seit 12 Jahren. Wir machen jetzt zusammen wirklich ganz klassische oder digitale Lead Generation, Neukundengewinnung über digitales Marketing, wobei wir ja sehr so Vertriebs- und Marketing-Skills zusammenmischen, um das aufzubauen. Das wird natürlich bei uns der nächste Schritt, würde ich sagen, dass wir auch stärker anfangen, Marketing für uns zu machen. Da habe ich auch mega Lust natürlich drauf, aber es sind immer so Ressourcenfragen, sowohl finanziell als auch vor allem zeitlich. Ne, wenn man dann sowas starten will, dann muss man halt echt viel Zeit auch nochmal in die Hand nehmen. Das wäre aber der zweite Kanal, der bei uns kommt. Und das Thema Empfehlung ist bei uns jetzt auf jeden Fall auch ein interessanter Bereich. Ne, wir haben natürlich jetzt aktuell 18, 20 laufende Kunden. Und natürlich macht es mega Sinn, mit all denen zu sprechen und zu sagen, hey, wie sieht's aus? Gibt's andere Menschen in eurem Umfeld, Unternehmen, Zulieferer, die von dieser Dienstleistung auch profitieren könnten? Das heißt, damit fangen wir jetzt auch stärker an. Ist aber eben am Ende so, man hat ja nur eine begrenzte Zahl von Ressourcen, obwohl wir ja dann auch ein Team jetzt gebaut haben oder ich ein Team gebaut habe, ist am Ende trotzdem ganz vorne steht immer die Qualität für den Kunden. Ne? Also bevor nicht alles für den Kunden gemacht ist, mache ich nichts anderes. So, das ist für mich immer die Prio. Und danach gucke ich so, wo habe ich irgendwie Ressourcen, um noch, ja, zum Beispiel eben so Empfehlungscalls zu führen. Weil da muss man ja dann anrufen, mal fragen, wie lief's denn? Gab's Sachen, wo ihr zufrieden wart, unzufrieden wart? Und dann ist am liebsten würde ich das machen, weil dann hätte ich natürlich einen wieder direkten Draht in den Markt, könnte wieder Dinge bauen. Naja, aber es bleibt dann manchmal ein bisschen auf der Strecke. Aber das wäre auch so das Dritte, auch ein Empfehlungsprogramm. Ne? Wenn ihr uns einen Kunden bringt, könnt ihr dafür mit uns eine Stelle kostenlos besetzen. Also da kann man ja auch tolle Konzepte entwickeln, sodass es auch Spaß macht und alle voranbringen und alle gemeinsam wachsen und sich verbessern können. Und wir haben jetzt auch, wir machen ja immer einen Workshop mit unseren Kunden. Also immer, wenn jemand bei uns startet, geht er mit uns in einen Workshop. Und da haben wir jetzt als letzte Workshop-Frage, habe ich da jetzt eingebaut, gibt es andere Unternehmen in ihrem Umfeld, eurem Umfeld, die von uns profitieren könnten? Dass man es schon ganz früh im Work, du hast einen total guten Talk, 1,5 Stunden lernst dich super gut kennen, hast ein super gutes Gefühl und dann auf einem sehr hohen, guten Gefühl stellst du noch diese Frage. Das finde ich eigentlich sehr elegant an dieser Stelle eingebaut und auch sehr früh schon eingebaut, in unserem Workshop das quasi schon drin zu haben. Also das sind so kleine Dinge, die ich da so nach und nach entwickle.
Weil das Empfehlung, also aus meiner Erfahrung ist das Empfehlungsgeschäft, dass man sich ermöglicht, aufgrund von Empfehlungen von zufriedenen Kunden, das, was also die größte Vertrauens...
Absolut.
Den größten Vertrauensvorschuss mitbringt. Und das lohnt sich auch sehr, das zu kultivieren. Ich habe jetzt auch gerade in den letzten 2 Jahren, weil ich wusste, also da werde ich also nochmal bestimmte Dinge weiterentwickeln wollen, habe ich eine Seminarreihe aufgelegt. Also 4 Seminareinheiten. Speziell überwiegend für den Dentalbereich, aber so, wie kann ich also Vertrauen in einer Organisation aufbauen und mit welchen Instrumenten geht das? Und da habe ich also dieses Seminar 2-mal halten müssen, weil dann eine Reihe von Personen dabei waren, die gesagt haben, das muss mein Kollege auch wissen.
Ja.
Ich möchte mir eine Mitarbeiterin da mit dazu nehmen. Das heißt, also 20 wollte ich eigentlich durch diese 4-teilige Serie führen. Ich habe dann 2x20. Der zweite Kurs war nicht ganz voll, waren 16 drin. Aber 36 Personen nur aufgrund von Empfehlungen.
Ja, absolut.
Tatsächlich durch dieses Programm geführt.
Na, da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, man kann das Ganze ja auch ein Stück weit skalieren sogar, indem man, so wie du es am Anfang mal gesagt hast oder in der letzten Episode, indem du eben mal von einer Gruppe sprichst. Ne? Also wir haben einen ziemlich großen Kunden gewonnen, weil ich bei der IHK ein Webinar mitgehalten habe über Social-Media-Anzeigen, Botschaften in Social Ads, wie man darüber besser rekrutiert. Haben einen riesen Kunden darüber gewonnen, weil die mich einfach hat sprechen hören und dann kriegst du halt so ein Gefühl von, ja okay, hat die was drauf oder nicht? Ne? Also
natürlich, klar.
Kriegst du halt echt einen Eindruck und das hat halt super viel gebracht. Deswegen würde ich das auch viel, also sehr, sehr gerne machen. Das heißt, falls irgendjemand das hier hört und denkt, hier, Anna sollte bei uns mal als Keynote-Speakerin auftreten, bitte ruft mich an, weil das würde ich echt gerne mehr machen. Erstens, weil ich gerne Wissen teile und weil es natürlich eine super gute Lead-Generation-Maßnahme ist, einfach Vertrauen aufzubauen und sich zu zeigen. Ne? Das wäre so das 5. oder 4. Instrument.
Führt zu einer Frage, was ist dann das Geheimnis dieser vertrieblichen Arbeit?
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Antworten, glaube ich, darauf. Also es gibt so im Agenturumfeld in Deutschland, auch gerade in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, ganz viele Agenturen, die arbeiten einfach nur, also nicht einfach nur, ich will das nicht abwerten, aber die sind, für die ist Vertrieb ein Zahlengame. Wenn du 200 Anwahlen am Tag schaffst, dann machst du drei Termine, aus drei Terminen machst du einen Folgetermin und daraus machst du einen halben Close. Also brauchst du 400 Anwahlen für einen Kunden, bam, bam. Ich hole hier einfach Leute rein, die 600 Anwahlen hinkriegen mit einem Power-Dialer, so nach dem Motto, ne? Also da ist das Numbers-Game eigentlich fast wie ein Fließband. Ja, es gibt Fließbandvertrieb und der wird auch sehr, sehr, sehr gepusht oder sehr, sehr stark aktuell, finde ich, in Deutschland auch von dem einen oder anderen Dienstleister, sage ich mal, auch dahingehend beraten. Und ich habe davon auch viel gelernt. Also wir haben auch unseren Sales systematisiert, haben einen Discovery Call und haben einige systematisierte Teile drin. Für mich persönlich ist halt das Geheimnis von Vertrieb Vertrauen. Ja, also das Vertrauen. Und ich will auch ein, also ich will auch einen Ort haben, also auch meine Company soll ein Ort sein, wo auch diejenigen, die Cold Calls machen, halt eine gute Zeit haben. Ja, ich will nicht, dass sie da sitzen und dass sie da so 400 Anwahlen durchknallen und da so immer das Gleiche jeden Tag sagen. Also ich, das kommt mir vor, als, das, also wie so ein Roboter. Und ich habe so das Gefühl, das ist einfach nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten will. Deswegen kann ich auch niemand anderen dazu zwingen, so zu arbeiten. Deswegen mein Geheimnis von Vertrieb ist Vertrauen, Expertise, Charme, Menschlichkeit, ne, sich irgendwie positiv. Viele unserer Gespräche sind entstanden durch Daniel, mein Cousin, der lange bei uns Vertrieb gemacht hat oder das echt mit aufgebaut hat. Und Daniel ist einfach ein super charmanter Typ, ja, wenn der irgendwo anruft, der macht einen Witz und dann ist der nochmal so, macht, der ist lässig und locker und der hat zwar ein Skript auch, was der dann immer so, die Story, die der dann am Ende pitcht, die ist schon gleich, die ist schon systematisiert für ihn gewesen, aber wie er das macht und wie er den Einstieg macht, das ist halt super charmant, ja, und verlässlich, dann sagt er irgendwo, dann sagen die irgendwo, ja, gerade nicht, dann sagt er, wann passt denn, sagt er in 2 Wochen und dann ruft der Punkt 2 Wochen später an diesem Tag, also Verlässlichkeit ist auch ein riesengroßer Part. Und das ist so die Variante, die ich mag, diese Mischung.
Ich höre gerade raus, also an dem Beispiel Daniel, dass es auch einfach wichtig ist, also eine menschliche Beziehung zu dem Gegenüber, gerade über das Telefon, zu dem Gegenüber am Telefon herzustellen und sich so ein Stück, ja, menschlich über Stimme, über
Absolut.
Witz, über Charme,
Ja.
über Lockerheit
Ja.
auf den anderen einzustellen. Haben denn die Menschen Lust dazu? Die meisten sind ja unter Stress.
Also viele natürlich auch nicht, klar. Und dann ist aber eben so die Kunst, wenn du im Cold Call bist, dass du dann eben sagst, ach, ich, also wenn du schon in der Stimme hörst, wenn jemand schon genervt rangeht, wenn du dann diese geistige Flexibilität hast zu sagen, ach, Herr Meier, ich merke gerade, Sie sind wahrscheinlich gerade unterwegs, passt gerade wahrscheinlich nicht, dann nimmst du schon den Stress von der Person. Wenn du es einfach nur schaffst in der Stimme, aber dafür musst du offen sein, hören. Wenn du nur dein Ding durchziehen willst, dann hörst du das gar nicht. Ne, dann macht dir lieber ein Vermerk, wann würde es denn besser passen, dann fühlt sich der Mensch schon gesehen und dann rufst du den eben 3 Tage später an und dann freut er sich, weil du dem so, weil du den eben nicht jetzt auf den Sack gegangen bist, sage ich mal. Ja, also das ist schon so, aber natürlich gibt es auch super viele Leute, die keinen Bock drauf haben. Der Markt, in den wir rein telefonieren, ist sehr, sehr genervt, weil auch ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber wir treten ja dafür an, aber dass die uns das, sage ich mal, glauben, dass wir da eine bessere Dienstleistung anbieten. Da müssen die natürlich erst eigentlich mit mir ins Gespräch gehen oder mit jemandem, der halt bei uns, sage ich mal, dann so den Discovery Call führt. Die Cold Caller haben schon, das ist schon eine Herausforderung. So ganz vorne an der Front, auf so mitten aus dem Nichts wirst du angerufen und sollst jetzt mit einem Satz einen Menschen überzeugen, dir zuzuhören. Das ist schon,
Schon schwierig. Wie
ja.
machst du das für deine Mitarbeiter, die das jeden Tag von morgens bis abends machen und vermutlich also schon ein bestimmtes Quantum auch bewältigen müssen?
Ja.
Wie machst du das, dass du die, sag mal, mental so offen hältst, dass die wirklich zuhören, dass die wirklich dann versuchen, auch bei jedem einzelnen Call tatsächlich also so ihre Menschlichkeit reinzubringen, Wärme in die Stimme hineinzulegen, zuzuhören, situationsgerecht zu reagieren? Wie machst du das, dass die auf dem Niveau bleiben?
Also, ich glaube, ich mache das gar nicht, weil ich da einfach, ich habe ja gar nicht die Zeit, jetzt den ganzen Tag neben meinen Callern zu sitzen und so bei jedem Gespräch zuzuhören. Ich sag mal, es braucht irgendwie die richtigen Leute erstmal, die sowieso schon mal einfach so People-Menschen sind für mich. Also die passen zu mir ins Team. Ne? Es müssen schon mal Leute sein, die entweder viel Erfahrung in dem Bereich haben. Ich habe einen im Team, Chris, der bringt einfach unheimlich viel Sales-Erfahrung mit, der kennt die Argumente, der kommt aus dem Headhunting, der ist einfach super stark in der Argumentation. Der macht das auch ganz anders, ne? Bei dem geht es viel mehr über Fakten, sage ich mal, und die da darum. Also ich glaube, ich brauche Leute, die so ein bisschen Lust haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und was ich halt mache, wir haben so eine kleine Sales Academy, wo Menschen sich dann quasi immer wieder Videos angucken können zum Thema Mindset und solche Themen. Okay. Na, dass Menschen da quasi ein bisschen abgeholt werden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich sagen, ich muss Leute finden, die in der Rolle gut reinpassen, die also eine gewisse Resilienz mitbringen, einen gewissen Kampfesgeist, weil du musst schon ein Kämpfer sein, wenn du dich da durchbeißen willst, aber eben auch das Unternehmen als allererster Ansprechpartner positiv repräsentieren. Okay. Und die muss ich ein Stück weit finden. Und wenn jemand da grundsätzlich für geeignet ist, kann er sich mit unserer Sales Academy und den Pitches und einer gewissen geistigen Flexibilität gut reinarbeiten, weil am Ende zählt vor allem, dass du einfach dran bleibst. Du musst halt einfach, dann machst deine 150 Anwahlen, 120 Anwahlen am Tag, führst die Gespräche, mit jedem Gespräch wirst du besser. Okay. Das ist am Ende der Trick.
Dann noch eine unternehmerische Frage, weil die Alternative ist ja, also die rein logisch gedacht, die Alternative ist Geld in Social Media und gescheite Filme und gescheite Ads zu stecken, eine bestimmte Frequenz aufzubauen, um die zu erreichen, die gerade das Bedürfnis haben, aber die Kontakt haben wollen, oder die Anzahl der Sales-Leute zu verändern. Ich denke, so ein Sales-Mitarbeiter, wenn ich das mal hochrechne, der wird im Jahr x-tausend kosten.
Ja, total.
Wenn ich die zwei Sachen mal nebeneinander halte, hast du da für dich mal also überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre, auf beiden Ebenen zu lernen, was für dich die bessere
100% Variante ist? 100%. Also jetzt ist Daniel, mein Vertriebler, der jetzt mit uns aufgebaut hat, hat er gerade das Unternehmen verlassen. Und dann habe ich natürlich genau das so, okay, was mache ich jetzt mit den extra Budget, ne, so packe ich jetzt in Anzeigen oder nicht. Also ich bin komplett bei dir. Ich denke auch, das musste bei uns total wichtig, der nächste Schritt werden, dass wir einfach selber stark auf digitale Medien, Lead Generation gehen, dass Menschen uns auch darüber kennenlernen, auch Inbound Leads generieren. Ich brauche dann immer noch Vertriebler, die diese Inbound Leads abtelefonieren. Okay. Deswegen, ich würde meine Vertriebler auch im Prinzip die Arbeit von denen erleichtern, wenn die halt am Tag auch 20 Leute anrufen könnten, die halt schon mit uns reden wollen.
Ja, klar. Ja, das ist eine andere Ausgangssituation.
Ist eine ganz andere, einfach warme Leads, sage ich mal. Das ist ja der Traum jedes Vertrieblers. Und du rufst sie nur an, qualifizierst sie und dann gehen die mit mir in einen Sales Call oder so. Deswegen, das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Ich denke nur, und das ist einfach so meine These, das habe ich ja auch zu dir gesagt, wo wir jetzt so in die Lead Generation gemeinsam gehen für dein neues Projekt. Fakt ist einfach, digitales Marketing ist, kann einfach eine Money-Making-Machine sein, aber das aufzubauen dauert einfach einen Moment. Und es ist, ne, viele kommen so und denken, und es wird auch oft verkauft, zack, ich mache 3 Anzeigen und morgen habe ich 10.000 Leads und werde reich. Wenn das der Fall wäre, hätten wir sehr viel mehr Millionäre in Europa, ne? So, sondern man muss natürlich schon einfach sich mal wirklich ein paar Wochen oder auch Monate Zeit geben und sich ein Testbudget geben, bis man eben die richtigen Leads findet, die richtige Zielgruppe findet. Und nicht nur vorne, sondern auch im zweiten Teil auch den Sales Call optimiert hat. Ne, weil du wirst ja plötzlich mit ganz anderen Zahnärzten sprechen, die relativ kalt ins System gespült werden, als welche, die über Empfehlungen bisher zu dir gekommen sind.
Ja,
das heißt, da wird auch ein Prozess bei dir stattfinden, diese Gespräche zu führen, sodass die Menschen sich nicht abgeschreckt fühlen, sondern weiter den nächsten Schritt gehen wollen. Das ist also man baut da wirklich einen Vertriebskanal auf, wenn man so einen Kanal baut. Ich habe da mega Bock drauf, auch für uns, aber es ist eben ein großes Zeit- und Ressourceninvest und es war jetzt aktuell einfach noch nicht dran. Aber ich bin komplett bei dir, also es wird auf jeden Fall bei uns der strategisch nächste Schritt.
Ja. Hast du aus deiner Erfahrung, entweder in Agenturen oder als Freelancerin irgendwie, kannst du uns hier für unser Gespräch also eine Orientierung geben, wenn du sagst, da ist ein zeitlicher Vorlauf notwendig, ein bestimmtes Budget notwendig, um einen solchen Kanal aufzubauen, um dann aus warmen Kontakten in Sales-Gespräche zu gehen. Und ein Teil dieser Sales-Gespräche werden dann möglicherweise zu Ergebnissen
führen. Du hättest gerne so eine ungefähre Nummer, was es kostet.
Ja.
Also ich würde sagen, wenn wir jetzt, nehmen wir mal einen Sektor wie einen Dienstleistungssektor.
Ja.
Na, nehmen wir mal sowas wie deins, du bist Coach, Dienstleistungssektor. Und du möchtest ein Produkt verkaufen, was, nehmen wir jetzt mal eine Summe 5.000 Euro. ne, kostet, wenn du das verkaufen willst. Das ist kein super easy Sell, weil jemand gibt nicht einfach mal so 5.000 Euro aus, aber es ist auch kein Hauskauf. Also man bewegt sich so an so einer Stelle. Da würde ich sagen, je nachdem, ob ich es lokal bewerben will oder eben in ganz Deutschland, das sind dann so ein paar Faktoren, aber nehmen wir an, du würdest es lokal bewerben wollen, weil du Lokalkunden finden willst im Umkreis von 100 Kilometer oder 50 Kilometer oder sowas. Da würde ich sagen, du solltest schon mindestens mal ein Mediabudget von, gut, wären schon 1.000, 1.500 Euro im Monat, würde ich jetzt einfach mal sagen, um es wirklich zu testen,
Okay.
um die Hooks wirklich zu testen. Wenn du dann merkst, ich finde meine Zielgruppe oder du hast eine sehr, ist ein bisschen schwer, so ganz, weil wenn du jetzt eine sehr, sehr, sehr segmentierte Zielgruppe hast, die man extrem leicht rausfiltern kann über Meta, dann kannst du es auch günstiger machen, ja. Wenn die jetzt so super spezielle, ich suche nur Schreiner, die auch Bundeswehrsoldaten sind, sage ich jetzt mal als Beispiel, dann kann ich es ja relativ gut segmentieren. Aber wenn wir jetzt eine recht große Zielgruppe, ich bin Life-Coach und ich will alle eigentlich ansprechen, so ungefähr, dann solltest du schon auf jeden Fall mit so einem Budget mal losgehen, 1.500 Euro, 50 Euro am Tag, damit kannst du auf jeden Fall gut testen, würde ich sagen.
Okay.
Also wir haben viele
Testen
Kunden.
heißt einen Monat oder wie lange macht man das?
Naja, ich würde sagen, es ist sehr schwer zu verallgemeinern, wenn du gute Ads hast. Und du bist wirklich gut in dem, was du tust, weil dein Marketing ist wirklich on point. Dann im besten Fall werden wir bei dir in den ersten 2 Wochen die ersten Leads drin haben. Das ist schon mein Ziel, ganz klar. Und das ist auch bei ganz vielen, auch bei unseren Recruiting-Anzeigen. Da ist innerhalb von den ersten 1, 2 Tagen, wir haben gerade eine Recruiting-Kampagne laufen für freie Vertriebler, da sind jetzt innerhalb der ersten 2 Tage 8 Bewerbungen reingegangen.
Okay.
Wir sind jetzt 2 Tage online, ne? Also im besten Fall läuft so. Aber das ist halt die Sache, wenn du halt nicht genau weißt, was du tust, dann kannst du halt auch 8 Monate testen und es kommt kein einziger Lead rein.
Okay.
Weißt du, deswegen würde ich halt sagen, wenn du mit einem absoluten Profi arbeitest, der gut im Marketing ist und du gehst los, dann kannst du innerhalb von 3 Monaten auf jeden Fall eine solide Grundlage legen mit einem Budget von 1.500 Euro im Monat plus was auch immer dieser Profi kostet. Das würde ich jetzt mal sagen und dann entwickelt man es weiter.
Okay.
Aber nach 3 Monaten solltest du schon verlässliche Zahlen haben, ob es sich in die richtige Richtung entwickelt.
Das war der Hintergrund meiner Frage. Also ich brauche einen gewissen zeitlichen Vorlauf,
Ja.
brauche auch ein bestimmtes Budget,
Ja.
sowohl was die Bezahlung des Spezialisten angeht, als auch was die
Ja.
Anzeigenkampagne selber angeht, so dass ich also diese Investition vorher wirklich irgendwie zur Verfügung stellen muss,
Ja.
damit man überhaupt starten kann. Dann ist
Absolut.
das eine Alternative zu den anderen Aktivitäten,
Definitiv.
die es im Vertrieb gibt.
Ja, definitiv. Und es macht auf jeden Fall Sinn, weil natürlich, wenn ich es hinkriege, mir so eine Art von Kanal aufzubauen, dann habe ich natürlich etwas, was ich nonstop bedienen kann, ne? Und im besten
Klar.
Fall hast du natürlich einen ROI, der höher ist als 1 und du weißt halt, okay, selbst wenn ich 1.000 Euro reinstecke, aber ich verdiene halt 2.000 dran, dann wirst du ja immer die 1.000 Euro reinstecken, ne? Also das ist ja Money-Making-Machine, das ist das, was ich meine. Und im besten Fall kriegt man das ja so hin. Wir haben das jetzt für Zahnärzte gemacht im Implantatbereich. Wir sind ja in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs und da haben wir jetzt zum Beispiel innerhalb von 8 Wochen haben wir so 12 wirklich seriöse Leads reingeholt für das Thema Implantate. Davon hat einer geclosed für 9.000 Euro. Da hat sich also diese 10-Wochen-Phase mit uns, das zu bauen, auf jeden Fall
Gelohnt.
gelohnt, sodass wir das weiter fortführen können und jetzt quasi anfangen können zu skalieren. Aber es ist ein extrem gutes Beispiel. Der Vertriebsprozess von denen ist halt schlecht, weil die haben keinen. Das sind halt Zahnärzte. Die haben bisher jetzt halt niemanden, der Vertrieb macht. Das heißt, ganz viele Leads sind zum Beispiel nicht gekommen, obwohl die einterminiert waren. Wir hatten mit denen telefoniert. Und dann muss man jetzt halt eben den Vertriebsprozess auch optimieren. Wie kann man die No-Show-Rate senken? Wie kann man dafür sorgen, dass die hier wirklich auftauchen? Wie kann man möglichst wenig Ressourcen im Team dafür aufbrauchen? Das ist ein so viel größerer Apparat als einfach nur, ach, bring mir mal Leads. Weißt du? Und deswegen ist es sehr schwer, das so über den Daumen zu brechen.
Ist das etwas, was da die Dienstleistung deines Unternehmens mit abbilden
Ja, wir
kann?
bilden es mittlerweile mit ab, weil ich es erstens spannend finde, so einen ganzen Vertriebskanal aufzubauen. Und auch zweitens, weil mein Erfolg auch davon abhängt, weil ich habe zum Beispiel mal, sage ich jetzt mal noch so als letzte Anekdote hier, wir haben zum Beispiel mal für einen Whirlpool-Hersteller Leads generiert. Das war mit meiner ersten Kunden im Neukundengenerierungsgeschäft und wir haben innerhalb von 5 Monaten Zusammenarbeit 300 Leads generiert von Menschen, die mir schon gesagt haben, das ist das, was ich ausgeben will. So viele Leute sollen drin sitzen. Ich sehe den schon da hinten in der Ecke in meinem Garten. Also ich habe wirklich sie sogar so richtig auf so eine Reise geführt. Wo siehst du den im Garten? Hast du schon einen Platz? Also dass sie echt richtig gut angewärmt sind, ne? Ne, wie ist die Farbe? Wann will ich das Produkt bei mir zu Hause haben? Also die waren gut aus meiner Sicht. Der Kunde hat den halt einfach, die hat die angerufen. Viele von denen haben gesagt, gerade nicht. Dann waren die auf Lost bei denen im System. Oder die haben einen Katalog rausgeschickt und haben sich gewundert, dass die Vertriebszahlen nicht hochgegangen sind. Und das ist so ein bisschen anschließend zu einer Frage, die du mir in einer anderen Episode gestellt hast. Was machst du, wenn es nicht so klappt und nicht das Ergebnis erreicht wird? Lag es jetzt an meinen Leads, an den 300 Aufgewärmten, oder lag es an einem fehlenden Vertriebsprozess, die jetzt halt wirklich anzurufen und sagen, so Leute, der Sekt steht kalt, wann kommst du vorbei? Ich habe dir das schon aufgebaut, weil so hätte ich verkauft.
Ja.
Und deswegen ist es etwas, was ich mittlerweile auch gerne mehr mit anbieten will, die dann auch ein bisschen dabei zu begleiten, so einen Vertrieb zu machen.
Okay, also den Prozess dahinter, wenn
Ja,
der
wie
Lead
closed.
reinkommt, was dann passiert,
Ja.
damit der Kunde gut abgeholt wird,
Genau.
den nächsten Schritt geführt
Genau.
wird und dann
Genau.
tatsächlich der Abschluss kommt. Sag mir ein paar Gedanken aus deiner Erfahrung, welche Bedeutung hat es im Vertrieb, Geschichten zu erzählen?
Ah.
Storytelling.
Ich persönlich bin absoluter Freund vom Storytelling, aber so nett, also jetzt nicht so übertrieben, aber wenn du natürlich, also ich sage immer Marketing, das hat Jeremy von Matt mal zu uns gesagt, ich habe ja bei Jung von Matt meine Ausbildung gemacht, eine Academy quasi durchlaufen zur Werbetexterin, und da war ab und zu der Gründer dieser Agentur mal vor Ort und er hat manchmal dann so Bits and Pieces Weisheit quasi reingebracht. Und er hat immer gesagt, okay, Marketing gibt drei Möglichkeiten: unterhalten, unterstützen oder untergehen. Ja.
Was unterhalten?
Unterhalten, unterstützen oder untergehen.
Okay.
Und ich habe das so für mich ein bisschen umgebaut. In meinem Vertrieb sage ich immer, Marketing oder das, was wir machen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich löse ein Problem oder ich erfülle einen Wunsch. Also eigentlich weg von und hinzu motiviert. Eigentlich dieses Modell. Und so finde ich, ist Vertrieb. Entweder ich kann dir halt erzählen, komm vorbei, tolle Geschichte. Sie wissen gar nicht, wie viele Leute hier schon geschwärmt haben und die Nachbarn haben auch geschwärmt. Storytelling, Wunsch erfüllen. Ich möchte dieser Mensch sein, der anerkannt wird in der Nachbarschaft. Oder Sie wissen gar nicht, wie viele Leute hier schon vorbeigekommen sind und gesagt haben, seitdem ich dieses Produkt habe, habe ich nie wieder Rückenschmerzen gehabt. Das ist der Ab. Also für diese Zielgruppe 60 plus sind unsere Top-Käufer. Ne, wenn ihr jetzt selber Rückenschmerzen habt, dann wird da halt ein Problem von mir gelöst und deswegen kaufe ich. Ich kaufe ich und das Interessante daran finde ich, es ist nicht mal böse. Manche würden jetzt sagen, es ist manipulativ, aber du löst ja wirklich das Problem.
Na klar.
Weißt du?
Und auch beim Wunsch.
Ja, du löst ja wirklich, du bist einfach, du bringst was, ne, und was Gutes eigentlich, wenn du halt ein ehrlicher Verkäufer bist. Und deswegen würde ich sagen, Storytelling ist das für mich das Vehikel für guten Sales.
Ja,
Ja.
weil genau die zwei Dinge bedient werden.
Ja,
Entweder löse ich das Problem, wie auch immer das Problem ausschaut, oder ich führe hin und es wird ein Wunsch erfüllt,
genau,
der im Herzen brennt. Und es dürfen ja auch psychologische Wünsche
absolut, ja,
sind genauso
absolut,
legitim wie
total.
reale
Ich will mich gut fühlen, ich will gesehen werden, ich will eine gute Entscheidung im Unternehmen getroffen haben.
Wünsche.
Da gibt es ja ganz, ganz viele. Deswegen ist ja auch dieses Zuhören, wenn ich verstehe, ah, was ist denn hier gerade das Thema? Wofür hat der Mensch Sorge? Oder was wird denn der wartet vielleicht auf die Beförderung? Was ist, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe? Dann kannst du ja ganz anders mit den Menschen arbeiten und auch, ja, sie motivieren eben mit dir auch zu arbeiten. Ja.
Hast du im Rahmen deiner Arbeit, wenn du dich mit deinen Sales-Leuten triffst und erhältst, tauscht ihr euch ja aus, was gelingt nicht, habt ihr schon Dinge erfahren können, dass deine Sales-Mitarbeiter zurückgespiegelt haben, wie andere agieren und wie unangenehm das sein kann? Also so harte
Ja,
Sales-Geschichten.
auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt halt so unterschiedliche Menschen einfach. Also meine These, das können wir jetzt aber sehr gut jetzt für die nächste Episode, glaube ich, aufheben. Meine These ist halt, am coolsten ist es, wenn du mit Menschen arbeitest, die schon so mit dir sehr ähnlich die Werte teilen. Na, weil es gibt, würde ich sagen, einfach Unternehmer auf dieser Welt, die sind selber super zahlengetrieben. Super, mir ist eigentlich komplett egal, was du hier machst. Hauptsache, du machst deinen Job. Ne? So für die ist Unternehmertum Black, White Numbers, sage ich mal. Ja, und so führen die ihr Unternehmen. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, weil da ist sicherlich viel dadurch entstanden. Und es gibt aber auch Unternehmen, die wollen mit Menschen arbeiten, Menschen entwickeln. Die haben daran Interesse, diese Verbindungen herzustellen. Und diese Menschen sind halt für uns passender. Und dementsprechend sind wir auch als Vertriebler für die passender. Ich würde sagen, für diese andere Gruppe, wenn wir jetzt mal diese beiden Gruppen nehmen, gibt es Vertriebler, die sind vielleicht pushy, zahlengetrieben und die passen aber viel besser in diese Gruppe. Da fühlen die sich viel mehr abgeholt. Weißt, deswegen würde ich gar nicht sagen, Es gibt da richtig und falsch, sondern eher passend und unpassend.
Ist ein schöner Ball, den du mir gerade zuspielst. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an die Arbeit mit meinen Kunden. Ich passe auch besonders gut zu denen, die andere mitentwickeln wollen. Ich passe nicht so gut zu denen, die also wirklich nur schwarz-weiß unterwegs sind, die ausschließlich geldgetrieben unterwegs sind. Die müssen sich eine andere Bühne suchen, weil ich da nicht so gut dazu passe. Wenn das dagegen Persönlichkeiten sind, die also ihre Teams mitnehmen, die die mitentwickeln, denen Aufstiegsmöglichkeiten geben, denen auch Chancen geben, wirtschaftlich zu wachsen und sie wachsen selbst mit, habe ich eine vollkommen anderen Zugang dazu, weil das gut zu meinem inneren Mindset passt. Und ich habe also im Laufe meines Lebens also eine Reihe von Kunden auch im Zuge der Zusammenarbeit gehen lassen, gern gehen lassen, weil sie haben zu meinem Mindset nicht so gut gepasst und das waren erfolgreiche Leute.
Ja, total.
Aber sie haben zu meinem Mindset nicht so gut gepasst und die suchen sich ihren Weg, und haben vermutlich also auch Mitarbeiter, die dann zu ihnen passen.
Das glaube ich auch, ja.
Und es ist dann spannend. Also wenn die so klar und stringent unterwegs sind im Sinne von Zahlen, kriegen sie genau die Konflikte in Form von Zahlen.
Das glaube ich sofort, ja.
Ja, ich habe das mehrere Male erlebt, dass dann also Mitarbeiterinnen vor einer solchen Chefin standen und gesagt haben, ich will 20% weniger arbeiten,
Ah
ich
ja, witzig.
brauche aber 500 Euro mehr Geld.
Ja,
Das
total
heißt, die
spannend.
erleben dann Machtsituationen, so wie sie sich selbst herbeiführen.
Ja, das ist so interessant. Das würde ich mir super gerne jetzt wirklich für die nächste Episode aufheben und hier einmal so einen kleinen Schluss. Aber es ist so ein spannendes Schlusswort, wirklich. Ziehe ich eigentlich durch das, was ich nicht will oder das, was ich kontrollieren will, genau das an? Ist jetzt sehr spirituell, aber irgendwie passt es auch zum Business,
Ja.
was ich quasi eigentlich ja nicht erleben will, vermeiden will, ne? Und ich mache eine sehr ähnliche Erfahrung. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut an
Ja.
dieser Stelle und vielen, vielen Dank erstmal für das Zuschauen. Bitte folgt uns, bitte kommentiert, wenn es euch gefällt. Lasst uns wissen, worüber wir sonst noch sprechen können. Und genau, dann freue ich mich auf die nächste Folge.